heute glänzt Markus mit solidem Halbwissen, was den jederzeit einsatzbereiten Besserwisser in Thorsten weckt. Vor allem gilt aber wie immer, wenn sich zwei streiten, freut sich die dritte.
Die werden ihre Tickets auf jeden Fall loskriegen und die werden ausverkaufte Hallen haben und da wird ein Riesenhype entstehen.
Entschuldigung, die Tour ist ausverkauft.
Okay.
In Stadien.
Ja, sorry.
In 2 Minuten.
Ja, gut, ist ja in Ordnung jetzt. Meine Güte. Jesus.
Markus, wie kannst du?
Ja, die Fakten sollten hier schon stimmen, Markus.
Ja, gut, okay. Ich freue mich sehr, in unsere Runde einführen zu dürfen und zwar mit einem Thema, das, was glaube ich alle zum Ende des Sommers hin beschäftigt hat, mehr oder minder. Und wollte das mal nutzen, um so eine Diskussion anzustoßen zum Thema Reiseplanung für den Urlaub. Vielleicht zum Hintergrund. Wir reden seit ungefähr 1999 darüber, wie das Internet uns hilft, unsere Reiseplanung zu verbessern. Seitdem hat sich viel getan. Reisebüros sind fast zum Anachronismus geworden. Und die digitale Reiseplanung ist eigentlich das, was der klassische Zugang zum Urlaub, wenn man keine Pauschalreise bucht. Ich habe jetzt in den letzten 3 Wochen jede digitale Journey für ein Erlebnis im Urlaub durchspielt, die man durchspielen kann. Und weder der Flug, noch die Taxibuchung, noch die Zimmerbuchung, noch das Buchen eines Guides, der uns durch geschichtliche Attraktionen geführt hat, war in irgendeiner Form so, dass ich gesagt habe, das war reibungslos. Von falschen Angaben der Zeitzonen, die dazu führten, dass unsere Taxis ohne irgendwelche Achtung irgendwelcher Verkehrsregeln uns zu dem nächsten Venue bringen mussten, bis hin zu Zimmerbuchungen auf Websites, wo gar nicht gebucht werden konnte, geschweige denn nur ein Zimmer gebucht werden konnte und man dann 2-mal durchlaufen musste, bis hin zum Mietwagen einen Tag verlängern Thema auf einer Insel, gab es eigentlich nichts, wo ich wirklich sagen musste, wow, da hat die digitale Erfahrung mich wirklich nach vorne gebracht. All diese Dinge waren fast immer ein Moment of Truth und beileibe nicht in der Qualität, wie man sich das vorstellt. Und mir geht es um eins. Wir reden heute schon von Agentic AI und reden davon, wie Agenten uns diese Arbeit abnehmen könnten. Und ich freue mich darauf, wenn das auch so kommt. Aber momentan habe ich eher die Vermutung, dass diese einzelnen Reiseformen für sich stehen und aus meiner Sicht gewonnen hat, muss ich ganz ehrlich sagen, das klassische Plattformgeschäft, egal wer es war, ob es Google ist oder Uber oder Booking, weil die es geschafft haben, über Transparenz Qualität zu schaffen und damit mein Reiseerlebnis noch halbwegs gerettet haben. Einzelne Anbieter im D2C-Bereich, die also ein eigenes Hotel oder wenige Hotels hatten, waren die größten Probleme hatten, weil die dann auch weniger auch noch auf den Service achteten, wenn man dann bei denen aufgeschlagen ist. Aber am meisten haben die gewonnen, die wirklich im Personal High Touch dann vor Ort für mich das meiste noch geregelt haben. Und das waren dann meistens die kleinen Hotels, die sonst nicht aufgefallen wären. Die sind aber auf der anderen Seite wieder abhängig vom Booking. Ich frage mal so in die Runde, wie geht's euch nach euren Urlaubsplanungen so?
Uns erging es ähnlich wie dir. Die ganz, ganz großen Plattformen können es einfach am besten. Ich bin in den letzten Wochen, ich weiß nicht wie oft, mit Uber in unterschiedlichsten Ländern durch die Gegend gefahren. Das ist standardisiert, das funktioniert. Ich habe im Grunde keine Klagen. In dem Moment, wo du die Welt der großen Plattformen verlässt, wird es erstmal sehr, sehr unterschiedlich. Und du musst im Grunde immer erstmal einen kleinen Kurs belegen, wie funktioniert das jetzt im konkreten Einzelfall. Und dann, wie du berichtest, sind die dann auch teilweise schlecht programmiert. Das scheint mir für kleine und mittelständische Unternehmen, die man eigentlich unterstützen möchte, eine enorme Herausforderung zu sein. Das ist kein guter Ausblick.
Ich muss sagen, man reist momentan angenehmer als je zuvor. Ich meine, wie grandios ist das, dass man nicht nur das Uber bestellen kann, sondern auch meine liebste Funktion jetzt in anderen Ländern, Open Table, also Restaurantbuchung direkt. Du schlägst dich nicht mehr mit irgendwelchen Fremdsprachen umher, also kannst direkt spontan buchen. Und ich finde, da sind schon viele Plattformen, die mega sinnvoll sind und das Reisen so, so viel leichter gemacht haben. Und ich glaube, es kommt einfach bei den kleinen Betreibern darauf an, dass sie die Plattform gut für sich nutzen. Und ich finde, da begegnen einem schon immer wieder Restaurants, Hotels, die verstanden haben, dass wenn du deine 2000 positiven Rezensionen hast, ganz oben gelistet wirst und das auch aktiv einfordern. Und das ist halt die Währung, die du erfüllen musst. Und ich glaube, da kommst du auch nicht umhin. Also weil halt natürlich die Sichtbarkeit über die Plattform nur schwer zu erreichen ist als individuelles Unternehmen und du musst nach diesen Regeln mitspielen. Dann kannst du aber meines Erachtens auch recht erfolgreich sein.
Ich würde dir voll zustimmen bei den Vorteilen. Ich möchte nur einen hervorheben, weil das war echt ein Eye-Opener für mich. Du hast es schon angesprochen mit Uber. Uber ist in manchen Ländern das sicherste Taxi, was du haben kannst. Du steigst zwar in dasselbe Taxi, als was, wenn du es auf der Straße rufst, aber du hast die Garantie, dass deine Fahrt aufgezeichnet wird und jeder weiß, wo der langfährt. Und das bietet einfach nicht nur ein Qualitätssignal, es ist Sicherheit in den Städten dann auch. Und das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Ich gebe dir recht, du kommst fast nicht mehr dran vorbei. Also wenn du dir anguckst, wie man Restaurants bucht, ob Open Table oder die Bewertungen, die du auf Google anguckst, dann ist eine 4.4 das Minimum, was es erreichen muss, und das siehst du ganz schnell. Jetzt kommt es aber, und ich glaube, das ist eine Arbeitsteilung, da weiß ich nicht, und da würde ich Thorsten zustimmen, die halte ich schon für kritisch. Wenn die Arbeitsteilung heißt, mach du deinen Job vor Ort, wir helfen dir schon, deine Kunden zu bekommen, und du willst den Kundenzugang auch noch haben, dann ist das für die Kleinen ein Riesenvorteil, den Booking bietet. Die mittleren Anbieter kriegen ein Riesenproblem, weil sie selber Strukturen aufbauen müssen, die sie teilweise nicht bewirtschaften können und müssen sich selbst drum kümmern. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Und das war auch für mich wirklich erhellend vom Einsatz von neuen Technologien her. Es gab in unserem Urlaub zwei Fährenanbieter, die jeweils für sich eine eigene Seite hatten, auf denen man Fähren buchen konnte. Die eine Fährenseite hat gesagt, an dem Tag gibt's keine Fähre, tut uns leid. Dann habe ich mit dem Chatbot geredet, der hat gesagt, guck auf die Website. Dann hat er gesagt, ich will mit dem Mitarbeiter reden, der hat gesagt, guck auf die Website. Also die haben mir keine Lösung geboten. Eine andere Seite hat einfach gesagt, an dem Tag gibt's keine Fähre, aber, und jetzt kommt's, algorithmisch programmiert, next best action, fährst du mit einmal umsteigen, kostet X, willst du buchen. Und worum es mir geht, ist diese technologische Kompetenz und Komplexität, die dahinter ist, die kriegen die halt nicht hin. Und die macht's auch schwierig für Unternehmen, dann sich auch richtig weiterzuentwickeln. Weil das würde, ein anderer heißt ja, komm, mach du dein Restaurant. Und den Rest lässt der andere machen.
Wichtiger Punkt aus Kundensicht, um da auch anzuknüpfen, Markus, ist natürlich der, wird dir wirklich geholfen? Also Uber gewinnt deswegen, weil es ein Problem schlichtweg besser löst, als es früher gelöst wurde. Und natürlich weiter, du hast es ja jetzt auch ausgeführt am Thema Sicherheit, den Standard nach oben fährt. Also ich habe es jetzt auch kürzlich erlebt in Toronto, wo mich der Fahrer fragte, ob ich Interesse daran hätte, einen anderen Weg zu nehmen, weil er sonst Maut zahlen müsste oder ich die Maut zahlen müsste. Und dann habe ich ja gesagt und 10 Sekunden später meldet sich Uber, ob ich mit dieser Fahrabweichung einverstanden bin. Das ist schon beeindruckend. Das ist die eine Seite, also du hast mehr Nutzen. Die andere Seite ist, dir wird eine digitale Leistung unterbreitet. Und im Kern geht es aber darum, dass du den Job machst, den früher jemand anders für dich erledigt hat. Und wenn das dann auch noch erschwert wird, ja, dann fühlst du dich als Kunde überhaupt nicht mehr gut und schwuppdiwupp buchst du halt nicht direkt beim Hotel, sondern gehst halt zu Booking.com. Das gilt nicht nur für kleine und Mittelunternehmen, sondern auch Großunternehmen delegieren hier gerne und zunehmend diese Arbeit an den Kunden, an die Kunden, was ich auch für falsch halte.
Und die Benchmark verschiebt sich halt eben. Also man ist halt deutlich mehr User Experience und gutes Erlebnis auf der Plattform gewohnt. Und das ist, glaube ich, das Problem. Also umso mehr du halt auf den Top-Plattformen unterwegs bist, umso höher ist auch deine Erwartungshaltung daran. Aber es ist ja auch immer die Frage, wer ist der Dienstleister, und wenn es nun die Fähre in Griechenland ist, da ist jetzt auch der Konkurrenzdruck nicht ganz so hoch. Ich kenne das von Interrail genauso, auch höchst mühsam zu buchen, und trotzdem ist Interrail ein wahnsinnig tolles Angebot. So, das nimmst du halt in Kauf.
Also Interrail ist die Nummer mit dem Rucksack, einem Ticket mal ganz durch Europa.
Absolut zu empfehlen, ich sag's euch. Das ist der 5. Sommer in Folge, mit dem wir mit Interrail unterwegs sind. Quer durch Europa mit der Bahn, wunderbar.
Das ist ja noch eine zusätzliche Qualität. Funktioniert etwas heutzutage international, global? Also ich bin ja echter Fan der SBB-App, ja. Aber leider funktioniert die ja nur innerhalb der Schweiz. Sobald ich aus der Schweiz rausgehe, finde ich ja Rail Europe nicht schlecht. Erleichtert auch den Buchungsvorgang ungemein.
Jetzt reden wir immer nur noch über die Reise und die Reisestrecke. Du hast noch kein Hotel drin, du hast noch keine Events drin, keine Venues, rauf, rund, runter. Was ich in den letzten Monaten immer mehr höre ist, ich lasse da wieder ein Reisebüro ran und krieg dann ein schönes Itinerary und da muss ich mich um nichts weiter kümmern.
Ist natürlich immer eine Option, aber ich bin da schon Romantiker. Zum Reisen gehört es dazu, dass man plant, dass man rumsucht. Bloß was du nicht möchtest, ist, dass du irgendwas nach langer Recherche gefunden hast und begeistert bist und dann geht der Ärger los. Mit der Bucherei, ist es möglich oder ist es eben nicht möglich?
Also, dass das jetzt die Wiederauferstehung der Reisebüros ist, das wage ich auch zu bezweifeln.
Und was ich nicht vergessen würde, ist, Kameraden, 50% der Menschen buchen heute immer noch im deutschsprachigen Raum eine Pauschalreise, nennt sich das. Und die Pauschalreise nimmt dir halt natürlich alles ab. Die Komplexität des Reisens ist ja nicht geringer geworden. Wahrscheinlich erwarten wir auch mehr in der Komplexität des Reisens, dass wir mehr individueller machen können, rauf und runter. Gar keine Frage. Aber die Individualität geht dann flöten, wenn die kleinen Anbieter verschwinden oder nur noch kontrolliert werden von den Großen. Damit geht dir der ganze Charme verloren, eine Insel zu entdecken, von der du gedacht hast, die gibt's gar nicht auf der Landkarte.
Ich würde gerne mit euch über HelloFresh diskutieren. Das Berliner Unternehmen verkauft ja seit 2011 Kochboxen im Abo-Modell. Mittlerweile sind sie in 18 Ländern aktiv. Und nun sollen die Kochboxen temporär auch am Zürcher Hauptbahnhof stationär verkauft werden. Schweizer Kunden sollen 2 Monate lang von der Qualität der Kochboxen überzeugt werden. Ab Anfang September können Kunden im Pop-up Zutaten für wechselnde Gerichte auch ohne Abo kaufen, entweder spontan, indem sie vorbeischauen oder auch in Form von Click and Collect, dass sie vorab bestellen und dann im Pop-up das Produkt abholen. Kurzer Hintergrund noch, wie es allgemein gerade um das Unternehmen steht. Während HelloFresh durch Covid einen Wahnsinnsboom erfahren hat, also zwischenzeitlich über 12 Milliarden Euro wert war, kämpft es heute eher mit der Nachfrage. Im ersten Quartal diesen Jahres wurden 240 Millionen Mahlzeiten ausgeliefert. Das sind 32 Millionen weniger als im Vorjahr. Und auch die Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr wurde kürzlich angepasst. Also das Unternehmen rechnet momentan mit einem operativen Gewinn von höchstens 465 Millionen Euro in diesem Jahr. Vorher waren es 500, die in Aussicht gestellt wurden. Und der Umsatz soll auch um 6-8% sinken. Die Gründe für diese Entwicklung sind zum einen Währungsverluste, aber eben auch, dass immer weniger Neukunden gewonnen werden für die Kochboxen, sowie das Segment der Fertiggerichte, das ist neu hinzugekommen im letzten Jahr, was jetzt deutlich unter den Erwartungen performt. Meine Frage an euch, wie ordnet ihr zum einen diese Pop-up-Maßnahme ein und zum anderen die allgemeinen Entwicklungen beim Unternehmen?
Die Pop-up-Store-Maßnahme findet ja am Hauptbahnhof Zürich statt und es ist der meistfrequentierte Ort in der Schweiz. Wenn ich meinen Kundinnen und Kunden mein Produkt vorstellen will, dann gehe ich in der Schweiz an den Hauptbahnhof von Zürich und so ordne ich diesen Pop-up-Store ein. Die haben zu Recht analysiert, dass ein wichtiger Schritt für Kundinnen und Kunden der ist, dass dieses Produkt mal physisch erlebt werden kann, dass man es sich mal vorstellen kann. Und das ist ein Experiment, was ich grundsätzlich für sinnvoll halte. Meine zweite Antwort, ich habe den Eindruck, das Segment ist ausgeschöpft. Da gibt es zum einen immer weniger Kunden, die den Nutzen sehen. Zudem gibt es Wettbewerb. Und ob es jetzt so sinnvoll ist, in Richtung Fertiggerichte sich weiterzuentwickeln, davon bin ich jetzt auch nicht so überzeugt. Das scheint mir nicht der Markenkern zu sein, schon gar nicht, wenn meine Marke HelloFresh ist.
Mein erster Kontakt zu HelloFresh war, wenn ich sagen, vor Jahrzehnten, aber in meiner Heimatstadt Berlin, als ich genau in den HelloFresh-Laden reingelaufen bin und die mir damit erstmal erklärt haben, was das Ganze ist. Also ich kann das, was du sagst, Thorsten, da nur unterschreiben. Ich halte das für relativ erklärungsbedürftig in einem Land, wo Kochen immer noch zur guten Hausmannspflicht gehört in der Schweiz und wo die Alternative ausgehen immer auch eine Frage ist des Investitionsvolumens, was man da pro Abend irgendwie wohin stecken will und was man sich da vornimmt. Und ich denke, dass das vor allen Dingen für die Kundenakquisition in der Schweiz ein echtes Thema ist, wirklich zu erklären, um was es geht und was es dir wirklich bringt. Die Konkurrenz sehe ich glasklar in einem Gerät, was wir auch schon besprochen haben. Und das ist ein Thermomix. Und da bist du nicht von den Zutaten abhängig, sondern kannst kochen, was du willst. Kannst dich natürlich an das halten, was sie dir da vorsetzen. Das haben wir auch schon mal durchdiskutiert. Aber was ich glaube, was noch wichtig ist, bei den Fertiggerichten würde ich meinen Blick mal wieder in die Vereinigten Staaten werfen. Und dem Amerikaner quasi nur noch die Mikrowelle zu bieten, aber mit nachhaltig angebauten Produkten und organischen Sachen, das könnte ich mir schon noch vorstellen. In Europa wahrscheinlich weniger, aber in anderen Märkten ist das, glaube ich, durchaus eine Option. Insgesamt glaube ich, dass das Wachstumsthema aus der HelloFresh-Debatte raus ist.
Also die Menschen gehen schon an Herd oder sie gehen halt eben nicht an Herd. Und das liegt irgendwo dazwischen mit dieser Kochbox. Es ist so weder dieses kreative, ich widme mich jetzt mal dem Kochen. Und es ist aber auf der anderen Seite auch nicht, dass ich wärme auf. Und ich sehe schon ein riesiges Potenzial in diesen Fertiggerichten. Und wenn ich mir auch den europäischen Markt anschaue und ganz spezifisch den deutschsprachigen Raum, da sind gerade so viele Startups, die bekannt oder groß geworden sind, die wirklich wirklich ja rein darauf setzen und dann aber auch noch mit Nutzenvorteilen wie die Fertiggerichte zum Abnehmen, zum Muskeln aufbauen fürs Wochenbett. Also das ist ja mega klar in der Botschaft quasi, was sie erreichen wollen. Und die waren halt einfach früher als HelloFresh im letzten Jahr mit dieser Sparte, in die sie reingegangen sind. Und ich glaube schon, dass es da Potenzial gibt, aber es ist halt entweder das aufwendige Kochen und ich koche selber und will mich inspirieren lassen oder halt der andere Weg. Und ich glaube, da sind jetzt die Kochboxen momentan nach diesem Aufschwung durch Covid einfach nicht mehr der präferierte Weg von einer breiten Masse. Trotzdem finde ich diese Maßnahme interessant, weil was HelloFresh ja vorher gemacht hat, war ja primäres Marketing im digitalen Kontext und vor allem primär Akquise über Rabattcodes. Und diese Leads, die generiert wurden, ich weiß selber noch aus Studentenzeit, also man hat die häufig eingelöst, weil ja doch mit großen Rabatten gearbeitet wurde. Das waren ja schlechte Leads, die waren ja sofort wieder weg. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass man mit so einer Aktivierung in Zürich am Hauptbahnhof qualitativere Leads erreichen kann. Und gerade wenn ich nochmal so an die Leute denke, die pendeln und dann in den Coop gehen, das ist ja eine Katastrophe, in diesen Coop zu gehen, zu Randzeiten, um nochmal was einzukaufen. Und da kann das ja vielleicht schon mal über diese 2 Monate hinweg eine ganz nette Alternative sein. Also ich glaube eigentlich für die Aktivierung und mal Menschen neu anzusprechen, eigentlich eine ganz coole Maßnahme.
Ich bin wirklich gespannt, ob man mit so einer Maßnahme tatsächlich den Markt groß erweitern kann. Ich persönlich halte HelloFreshs Ansatz, jetzt Fertiggerichte zu machen, für einen Irrweg. Hanna, du hast gesagt, da gibt es andere, die können es besser.
Und die waren halt früher. Und dann gibt es ja noch die etablierten Bofrost und Co. Ne? Also auch die sind noch in dem Feld.
Naja, und ich glaube, es kommt noch die Geschichte mit der Subskription dazu, die man immer weniger geht. Ich glaube, dass man der Subskription auch langsam etwas müde wird und sich sagt, lass mich mal lieber flexibel handhaben, das Ganze. Da habe ich mehr davon, als wenn ich mich darauf einlasse, wirklich 4-5 Mal in der Woche mir da irgendwas liefern zu lassen.
Ja, also ich lobe da HelloFresh. Also Ausstieg ist problemlos möglich.
Ja, aber du hast ja doch die Idee, du willst ein Repeat-Business, du musst den Kunden immer länger halten und.
Das ist halt mehr die Herausforderung des Produktes. Das Produkt überzeugt dann halt häufig nicht. Und das ist der Punkt, den Thorsten eben gesagt hat. Wenn du diesen Touchpoint hast, dann muss das Produkt so sehr überzeugen. Und das war halt dasselbe mit diesen Rabattcodes. Also es war halt immer so mäßig.
Ja. Wir haben ja noch so eine andere These im Raum stehen. Erhöhe die Vielfalt der Rezepte. Klar kannst du damit die Zielgruppe erweitern, weil Menschen essen halt unterschiedliche Dinge. Aber für den Einzelnen bin ich gar nicht so überzeugt, dass das so viel bringt. Weil der Einzelne, seien wir doch einfach ehrlich, isst mehr oder weniger immer dasselbe.
Ja. Hm.
Nicht immer nur Currywurst, aber doch einmal die Woche.
Auch meine Linsensuppe, meinst du?
Ja, ganz sicher.
Gut.
Ich habe die große Freude, in unser drittes Thema einführen zu dürfen. Es geht um eine Kollaboration. Vor gut einem Jahr haben wir uns mit dem Thema Reunion der britischen Rockband Oasis beschäftigt. Und zwar unter der Überschrift, kann man von Oasis etwas zum Thema Markenführung lernen? Nach einem Jahr können wir diese Frage beantworten. Die Oasis Reunion Tour ist ein riesiger Erfolg. Das Produkt stimmt. Alle Musikkritiker dieser Welt, ob in den seriösen Rockmusikmedien wie Rolling Stone bis hin zu politischen Fachzeitschriften wie der Spiegel, der Times oder Guardian, ist man sich einig, das ist das größte Erlebnis seit Geburt der Beatles. Die Fans sind auch begeistert bis zum Exzess. Der britisch-irische Teil der Tour wurde diesen Sonntag beendet. Nun geht's nach Nordamerika, nach Toronto und dann nach New York, nach Los Angeles. Und man wird sehen, ob der Erfolg weiter da ist. Oasis als Band hat inzwischen schon hunderte von Millionen eingenommen durch Tickets und natürlich auch durch Merchandise. Und hier möchte ich jetzt ansetzen. Es gibt eine interessante Kollaboration zwischen dieser britischen Band aus Manchester und dem deutschen Unternehmen Adidas aus Herzogenaurach. Für Adidas ist Oasis the band with the 3 stripes. Man macht jetzt etwas offiziell, was es schon seit 30 Jahren gibt, nämlich die enge Zusammenarbeit zwischen der deutschen Sportartikelmarke und der Britpop-Band. Gelauncht wurde diese ganze Kollaboration im Juni mit Hilfe eines 3-minütigen hochemotionalen Films unter dem Titel Live Forever, Originals Forever. Live Forever ist einer der berühmtesten Songs von Oasis und Originals Forever ist jetzt diese neue Linie. Ich würde eigentlich sagen, schlichtweg von Oasis Merchandise. Sehr teuer. Es geht um den legendären Firebird Tracksuit, den es in mehreren Farben gibt. Auch T-Shirts, klassische Jerseys und Jackets, vor allem aber auch Bucketheads, die man ja dringend braucht, wenn man nicht Angler ist, die aber eben vom Leadsänger von Oasis, Liam Gallagher, gerne getragen werden. Insgesamt gibt es 26 Pieces, die kann man im Online-Shop sich beschaffen oder in Pop-Up-Stores oder natürlich auf den Konzerten. Björn Gulden, der CEO von Adidas, hat Anfang August in einer Analystenkonferenz sich sehr zufrieden zu dieser Kollaboration geäußert, die halt nicht nur imagemäßig was bringen würde, sondern auch vom Geschäft. Meine Frage an euch, was haltet ihr von dieser Zusammenarbeit des deutschen Sportartikelherstellers Adidas und der Britpop-Band um die älteren Herren Liam und Noel Gallagher?
Ich habe auch die Konzerte und die Tour mit viel Freude beobachtet, war selber nicht dabei, aber vor allem eben über TikTok, und ich fand es wunderbar zu sehen, was da an Freude geherrscht hat und wie es irgendwie Generationen zusammengebracht hat und eben das auch im Zusammenhang mit Adidas zu sehen. Ich finde die Collab absolut gelungen und ich finde sie gelungen, weil sie eben nicht künstlich erzeugt ist, sondern sich einfach wahnsinnig schön fügt. Diese Kollektion war ja schon zu großen Teilen in den 90ern beliebt und gehört zu den Teilen, die auch Oasis getragen hat. Und umso schöner fügt es sich jetzt eben zusammen, dass man die wieder in diese Merch-Kollektion aufgegriffen hat. Und das ist ja wirklich das, was gerade bei den Sportartikelmarken irritierend teilweise ist, mit wem dort kollaboriert wird und was für Kollaborationen an den Haaren herbeigezogen wirken. Und gerade wenn man auf diesen Film schaut, der ja auch wahnsinnig stark gemacht wurde und sich da den einen oder anderen Kommentar durchliest, dann trifft das eben schon, finde ich, den Nagel auf den Kopf, wenn kommentiert wird. Nike tut sich zusammen mit Rappern und Adidas kollaboriert mit Legenden und das dann eben vor dem Hintergrund dieser gemeinsamen Geschichte. Also ich finde, das ist eine sehr, sehr gelungene Kollaboration.
Na, ich glaube, die Marken haben einfach, wie gesagt, eine ewige Tradition schon. Soweit auch die Musik mich immer noch nicht hinterm Ofen vorholt, so hat man immer noch den Trainer im Kopf, wenn man einen Gallagher sieht, der bis oben mit dem Zipper geschlossen ist und an den Seiten sind die drei Streifen. Also das hat was zusammengehört. Wir haben ja neulich schon mal drüber diskutiert, über die Gallagher-Familie, mit wem sie sich zusammentut. Hier macht das wirklich Sinn, weil das eine Marke ist, die ist zugänglich. Das ist eine Marke, die hat diesen non-egalitarian Touch und damit eine unheimlich breite Zugänglichkeit und hat sich halt auch in den letzten 30 Jahren in ein paar Sportarten und ein paar Vereine weiterentwickelt, die nicht mehr unbedingt nur der FC Bayern ist und damit auch von der globalen Tragweite extrem gut dazu passt. Und insofern ist es für mich eine logischere Geschichte für Adidas, als wenn jetzt Adidas versucht, wieder mit einem Hip-Hopper irgendwas zu tun, was dann wieder schief geht.
Die Kollaboration ist ein Ideal. Hanna, du hast darauf hingewiesen, es fühlt sich authentisch und glaubwürdig an. Da die Gallaghers 1994, 95 unentgeltlich schon in Adidas herumgelaufen sind, auf dieser Ebene passt die Kollaboration, stimmt es schlichtweg. Was ich hier auch sehe, ist, wie wertvoll sehr solides Branding ist. Adidas verfügt über Brand Assets noch und nöcher. Es sind die drei Streifen, die man wunderbar auf jede Trainingsjacke, auf jedes T-Shirt oder auf jede Hose drucken kann. Und dann hat man noch das dreiblättrige Kleeblatt und natürlich den Markennamen Adidas. Und das führt zu einer enormen Sichtbarkeit. Gleichgültig, welches Footage es von den Oasis-Konzerten gibt, du hast den Eindruck, niemand hat irgendwas anderes an als Adidas-Merchandise. Diese Markenkollaboration funktioniert sicher für Adidas. Meine Frage ist jetzt, auf was hat man da gesetzt? Ist das nur eine britische Geschichte oder knüpft man an dieses 90er-Jahre-Revival an, was für die Generation Z im Moment sehr, sehr relevant ist? Und in dem Zusammenhang auch die Frage, bleibt das jetzt im UK oder wird das jetzt auch in den Rest der Welt schwappen?
Ja, ich würde schon sagen, dass das über UK hinausgeht und eben genauso wie du sagst, es ist diese 90er Jahre Nostalgie, die gerade da durchkommt und dementsprechend, auch wie man es eben bei TikTok sieht, geht es ja über die Landesgrenzen hinaus. Meine Frage wäre eher, wie nachhaltig ist das eben? Ist das jetzt so ein Sommerphänomen oder lässt sich das weiter tragen? Aber selbst für ein Sommerphänomen wäre es halt eben wahnsinnig schön genutzt.
Ich bin mir gar nicht sicher, ob du so eine Skalierung brauchst. Die werden ihre Tickets auf jeden Fall loskriegen und die werden ausverkaufte Hallen haben und da wird ein Riesenhype entstehen.
Entschuldigung, Die Tour ist ausverkauft.
Okay.
In Stadien.
Ja, sorry.
In 2 Minuten.
Ja, gut, ist ja in Ordnung jetzt. Meine Güte. Jesus.
Markus, wie kannst du?
Ja, die Fakten sollten hier schon stimmen, Markus.
Oh, ja, gut, okay. Ich wollte eigentlich was Positives sagen. Auch im Kleinen wirkt so eine Marke dann ganz schön in so einem Stadion. Das muss ja dann nicht nach draußen nochmal so einen Ripple-Effekt in die ganze Nation haben. Dafür ist auch zu viel Rauschen in Amerika immer drumherum, als das hinzukriegen. Aber ich wage mal eine Analogie und du wirst mich wahrscheinlich wieder verdammen. Auch ein FC Bayern ist mit Adidas extrem erfolgreich in Europa und trägt das auch in die Welt. Das heißt aber nicht, dass die Welt nun von Adidas träumt, sondern diese Kollaboration beißt nirgends und ist überall positiv besetzt. Und das ist das Entscheidende. Und bei der Zielgruppe, der Subkultur, der, wenn man sie so nennen darf, die Subkultur der Oasis-Fans, wenn das nicht zu klein gesprochen ist, das reicht schon, um das Ganze erfolgreich zu machen. Ich glaube, das ist so eine Kollaboration, wo beide Marken mal von profitieren und nicht die eine unbedingt auf den anderen so angewiesen ist, sondern das so auf Augenhöhe funktioniert. Und das finde ich eigentlich spannend. Wir haben häufig darüber geredet, wie stark die eigentlichen menschlichen Marken von den Produktmarken oder den Produktmarken eigentlich nur Leben einhauchen. Und hier denke ich, hier ist das wechselseitig. Also das ist wirklich mutual. Und das halte ich für einen großen Vorteil. Ob das jetzt nur skaliert, muss man sehen.
Vermutlich nicht der neue Air Jordan. Das ist für diese Zeit und ich würde auch über die Subkultur hinaus sprechen. Also ich habe sehr, sehr wenig Berührungspunkte mit Oasis und mir ist es zigmal begegnet, anderen halt eben auch, weil das Hand in Hand geht mit dieser 90er Kultur und eben auch cool ist über die Band hinaus.
Ich glaube, es ist jetzt schon gesetzt, dass auch in 10, 20, 30 Jahren Menschen mit Oasis-Shirts durch die Gegend gehen, wie sie heute mit Led Zeppelin-Shirts durch die Gegend laufen, ohne zu wissen, welche Band das ist. Ich glaube, diesen Schritt machen die gerade, Legenden halt. Und ich denke auch, Hanna, was du sagtest, stimmt. Also wenn man das jetzt grundsätzlich so einordnet, warum mache ich Cultural Marketing? Klar sollte das sich in der Gesamtstrategie gut einfügen. Ich denke, das tut es ja auch für Adidas. Aber es geht nicht darum, dass das eine Laufzeit jetzt von unendlich hat, sondern es geht darum, den Moment zu nutzen. Und den nutzt Adidas, aktualisiert die Marke und gibt der Marke zumindest in gewissen Kreisen Tiefe, ganz ohne Frage.
Ja, und vor allen Dingen Relevanz. Du bist relevant in einer Gruppe, in der du vorher nicht warst. Und alleine den Zugang zu schaffen, dort als Marke in den Relevant Cent zu kommen, reicht ja schon, um dich auch musst ja nicht langfristig spielen. Aber du bist erstmal eine Alternative, die gewählt werden kann. Und alleine das hilft ja in vielen Fällen schon, vorwärts zu kommen.
Das war's für heute. Auch in diesem Jahr sorgte die Reiseplanung der Sommerferien bei all denen, die nicht pauschal buchten, für Frust und Stress. Was sind die Hauptprobleme? Wer sind die Gewinner der Digitalisierung? Haben die Kleinen noch eine Chance gegen die großen Plattformen? HelloFresh eröffnet einen Pop-up-Store im Zürcher Hauptbahnhof. Ist dies eine sinnvolle Maßnahme, um neue Zielgruppen zu erreichen? Welche Wachstumschancen bietet das Anbieten von Kochboxen im Abo im Zeichen eines zunehmenden Substitutionswettbewerbs noch? Der Sportartikelhersteller Adidas aus Herzogenaurach kollaboriert mit der Britpop-Band Oasis aus Manchester. Haben sich hier zwei Partner gefunden, die ideal das 90er-Jahre-Revival nutzen können? Lässt sich der Erfolg aus dem britischen Königreich in die ganze Welt transferieren? Falls ihr mehr zu diesen Fragen wisst als wir, könnt ihr auf unserem LinkedIn-Channel eure Weisheiten mit uns und der restlichen Marketing-Community teilen. Den Link findet ihr in den Shownotes. Zudem befinden sich dort auch Links zu verschiedenen Quellen, die Auskunft zu den heute diskutierten Themen geben. Auf Wiederhören!